Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wir wollen hören auf einen Vers aus dem Alten Testament, aus Daniel 6, auf den Schlussvers dieses sechsten Kapitels, den Vers 28. Dort heißt es von unserem Gott und Herrn: Er ist ein Retter und Nothelfer, und er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erden. Der hat Daniel von den Löwen errettet. Amen. Wir wollen stille werden und beten. Herr Bernd Heiland, du schenkst uns jetzt diesen Vers aus der Daniel-Geschichte in der Löwengrube für diese Predigt. Wir wollen uns in der Predigt darüber Gedanken machen, was es heißt, dass wir als deine Nachfolger, als deine Kinder immer wieder angegriffen werden und dass deine Gemeinde immer wieder angegriffen wird. Wir wollen von diesem Vers ausgehend darüber nachdenken und wir wollen dich bitten, dass du uns in dieser Predigt segnest, in unserem Hören auf das, was du uns zu sagen hast. Dass wir das verstehen können, was du, der lebendige Gott, uns sagen willst. Und jeden Einzelnen ganz persönlich in unserer Situation, dazu brauchen wir, dazu bedürfen wir deines guten Geistes für diese Predigt. Und darum wollen wir dich bitten, um diesen dein Geist für die Predigt. Segne du selber, Herr, das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Er ist ein Retter und Nothelfer, er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erden, der hat Daniel von den Löwen errettet. Das ist der Schlussvers der Daniel-Geschichte im sechsten Kapitel. Ich habe sie Ihnen als Hausaufgabe nochmal aufgeschrieben, es ist ein relativ langer Text, deshalb habe ich ihn nicht in Gänze abgedruckt. Aber ich will Sie ein Stück weit mit hineinnehmen, noch einmal in dieses Geschehen, in dieses wundervolle Handeln Gottes, wie er dem angegriffenen, verfolgten Daniel beisteht. Daniel hat es in ganz frühen Kindestagen erleben müssen, dass die Gemeinde Gottes angegriffen wird, dass das Volk Israel angegriffen wird. Er wird schon 605 mit einigen anderen jungen, angesehenen, vermögenden Juden deportiert. Noch vor der Zerstörung Jerusalems hat es eine erste Deportation gegeben nach Babylonien und er wird als junger Mann an den Hof von Babylonien gebracht. Dort im Exil muss er miterleben, wie Jerusalem zerstört wird, wie das Volk in Gänze deportiert wird. Aber er gibt nicht auf, er bleibt im lebendigen Glauben bei Gott und er macht in diesem Glauben Karriere am Hof des babylonischen Königs. Man erkennt schnell, wie wahrhaftig er ist, wie treu, wie zuverlässig, nicht nur im Glauben, sondern auch in den Geschäften, die er regelt. Und so steigt er auf, wird sehr erfolgreich, wird einer der ersten Männer im babylonischen Reich. Und als die Babylonier schließlich von den Persern besiegt werden, da erkennen auch die persischen Verantwortlichen sehr schnell die Fähigkeiten dieses mittlerweile alt gewordenen Mannes halt. Und auch dort macht er eine steile Karriere und wird zu einem der mächtigsten Männer nach dem König. Das ist vielen Persern ein Dorn im Auge. Viele Fürsten, die da in der Hierarchie der Perser oben angesiedelt sind, mögen das nicht und sie trachten danach, Daniel rauszukicken aus dieser Position. Aber sie stellen fest, dem können wir nichts anhaben. Der ist so gewissenhaft, der ist so ehrlich, der ist so treu. Den kriegen wir vielleicht wegen seiner Gottesverehrung. Und dann gehen sie hin und bezirzen den König und sagen, du großer König, Darius heißt dieser Perserkönig halt, wir wollen dir die Ehre geben und wir wollen in deinem Land ein Gesetz erlassen, wer in den nächsten 30 Tagen nicht dich anruft, sondern irgendeinen anderen Gott, um Hilfe zu bekommen oder irgendeinem anderen Gott Ehre gibt als dir allein, der muss getötet werden. Und das schmeichelt diesem König und er lässt sich darauf ein. Und diese Fürsten, die ihn da so ein bisschen, nicht ein bisschen, sondern ganz gezielt austricksen halt, die wissen ganz genau, da wird dieser Daniel nicht mitmachen. Und tatsächlich, als dieses Gebot ergangen ist, verändert Daniel nichts in seiner Gebetspraxis. Jeden Tag geht er in sein Haus, macht die Fenster auf und betet zu dem lebendigen Gott, dass es alle hören können. Obwohl er weiß, dass dieses Gebet zu Gott sein Todesurteil ist. Und so kommt es auch, diese Menschen, die ihm nach dem Leben trachten, die ihn aus den Positionen heraushaben wollen, die schleppen ihn dann vor dem Perserkönig. Dem gefällt das gar nicht, weil er weiß, er ist jetzt reingelegt worden, aber er hat ein Gebot erlassen, er ist gebunden. Und sie schmeißen schließlich ihn in die Löwengrube. Hungrige Löwen und er muss seine ganze Nacht mit so einem Rudel Löwen verbringen. Dem König ist das gar nicht recht, halt die Bibel erzählt davon, dass er die Nacht über fastet halt nicht und dass er ängstlich ist halt nicht. Er traut sich zwar nicht, seinen eigenen Fehler zu revidieren, aber er lässt es zu. Und am anderen Morgen geht er hin, ruft Daniel so ganz vorsichtig und der antwortet ihm, Alles ganz in Ordnung. Der Herr hat seinen Engel gesandt, der den Löwen einfach den Mund zugehalten. Der kommt unversehrt raus aus der Löwengrube. Da kennt der Perserkönig, dass es nur einen Gott gibt und dass er nur ein Gewürm ist, er selber. Und er lässt all die anderen in die Löwengrube werfen. Da heißt in der Bibel noch, ehe ihre Gebeine auf dem Boden waren, haben die Löwen sie schon zerrissen. Und dann schließt eben diese Geschichte mit diesem Vers, Daniel 6, 28, er, Gott ist sein Retter und Nothelfer, er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erden, der Daniel von den Löwen errettet. Und von dieser Geschichte ausgehend möchte ich passend zu dem Thema dieses Sonntages über die Angriffe in der Welt gegen uns Gottes Kinder sprechen. Und so habe ich diese Predigt überschrieben, als Gottes Kind den Angriffen der Welt begegnen. Ich möchte drei Punkte ausführen. Erster Punkt, die Angriffe der Welt verstehen. Zweiter Punkt, den Angriffen der Welt widerstehen. Und der dritte Punkt, die Angriffe der Welt überwinden. Das erste, die Angriffe der Welt verstehen. Ich habe Ihnen da nochmal zwei Verse aus dieser Daniel-Geschichte abgedruckt, nicht? Da heißt es, da trachteten die Fürsten und Statthalter danach, an Daniel etwas zu finden, das gegen das Königreich gerichtet wäre. Aber sie konnten keinen Grund zur Anklage und kein Vergehen finden, denn er war treu, sodass man keine Schuld und kein Vergehen bei ihm finden konnte. Da sprachen die Männer, wir werden keinen Grund zur Anklage finden gegen Daniel, es sei denn wegen seiner Gottesverehrung. Das muss man verstehen, dass die Kinder Gottes schuldlos verfolgt werden. Nicht, weil sie irgendetwas getan hätten, sondern schuldlos. Die Kinder Gottes werden immer schuldlos verfolgt. Schon im Alten Bund. Die Juden, das Volk Gottes im Alten Bund, die Israeliten, wurden schuldlos und werden schuldlos bis zum heutigen Tag verfolgt und drangsaliert. Schuldlos. Antisemitismus kann man mit nichts anderes erklären, als dass der Widersacher gegen das Volk Gottes kämpft. Bis zum heutigen Tag. Wer das versucht anders zu erklären, und das wird ja immer wieder getan, wird gefragt, warum ist das so nicht? Warum ist das da passiert damals 33 bis 45 in unserem Land? Warum ist das heute in der arabischen Welt so nicht? Wenn die Juden heute die Waffen niederlegen, sind alle Juden morgen tot. Legen die Araber morgen die Waffen hin, ist Frieden dort. Aber es wird dort nie Frieden geben, weil der Widersacher bis zum letzten Tag gegen das Volk Gottes kämpft. Im Alten Bund gegen die Israeliten und eben auch gegen die Christen. Und zwar schuldlos. Einfach, weil sie Christen, weil sie Juden sind. Der Pharao im Alten Bund, der ließ die Kinder abmeucheln halt nicht. Die Moabiter, die es nicht mal gestatteten, dass die Israeliten durch ihr Land zogen halt nicht, die sie verfluchen lassen wollten. Immer ein unerklärlicher Hass. Die ersten Christen in Jerusalem nicht, kaum dass sie sich gesammelt haben, die haben nichts Böses getan, die haben nichts Falsches getan, sofort geht die Verfolgung los halt nicht. Und das ist bis zum heutigen Tag so. Schuldlos. Und das nicht nur als Kollektiv, also als Ganzes, nicht nur das Volk Gottes als Ganzes wird verfolgt, auch die Einzelnen im Alten Bund. Ein Jeremia, ein Daniel, im Neuen Bund, Johannes der Täufer, Paulus, von den 12 Aposteln, von den Jüngern Jesu halt nicht, haben 11 das Martyrium erlitten. Immer wieder Verfolgung halt nicht. Und das müssen wir verstehen. Und wenn wir die Kirchengeschichte schreiben, die 2000 Jahre, die es jetzt gibt halt nicht, sind es 2000 Jahre der Verfolgung, der Nachstellung und der grundlosen, schuldlosen Verfolgung, nur weil Menschen zu Jesus Christus gehören halt. Und auch bis zum heutigen Tag, in 200 Ländern, die es auf dieser Welt gibt, ist in 50 Ländern es verboten, Christ zu sein. In vielen Ländern, wir haben es am Sonntag, am Mittwoch nochmal gehört, ist der Besitz der Bibel verboten in Nordkorea. Für den Besitz dieses Buches, nur für den Besitz gehst du 5 Jahre in das Arbeitslager. Und das sind nicht irgendwelche Sanatorien, so wie unsere Gefängnisse zum Teil sind. Nicht. Das sind Dinge, da heißt Straflager, fast gleich Todesurteil, weil die haben da nichts zu essen, die werden drangsaliert halt. Du gehst nicht nur 5 Jahre weg, sondern du kannst mit aller Wahrscheinlichkeit damit rechnen, dass du das Straflager nicht mehr verlassen wirst. In den arabischen Ländern Konversion vom Islam zum Christentum, Todesurteil. Es gibt so viel Verfolgung derzeit wie noch nie. Wir leben die heißeste Zeit. Aber wir stehen so ein Stück weit schulterzuckend daneben. Das ist kein Thema in der Politik. Ich habe das ganz zu Anfang angesprochen. In der letzten Woche kam auf Arte ein sehr sehenswerter Bericht über die Verfolgung der Christenheit im Orient. Da passiert ein Desaster. Da ist eine ethnische, eine religiöse Säuberung sondergleichen. In den letzten 50 Jahren ist der Bestand der Christen dort im arabischen Raum von 20% auf 5% gesunken. Durch Gewalt, Terror, durch Krieg. Und wir erleben das. Und was sehen wir? Aufschrei? Nein. In diesem Bericht, das war sehr ergreifend, berichtete ein ägyptischer Bischof, sein Name war Diman, ganz frustriert über das, was abläuft. Er konnte das nicht verstehen. Er sagt, ihr im Westen, mit euren Menschenrechten, mit eurem Reden von Dingen, die ihr macht, halt nicht, Gleichheit und Einsetzen für Freiheit. Wenn da bei Charlie Hebdo 10 Leute getötet werden, dann gehen die Staatspräsidenten auf die Straße und da wird sonst was getan. Aber das passiert stündlich in den arabischen Ländern. Da werden hunderte Menschen abmassakriert weltweit. In Nigeria, Nordnigeria, da gehen Familien, gehen Eltern und Vater, Mutter und Vater in unterschiedliche Kirchengemeinden, nicht weil die unterschiedliche konfessionelle Auffassung haben, sondern weil die Angst haben, dass eine Bombe hochgeht und sagen, dann ist wenigstens einer noch bei den Kindern halt. Nicht, das ist Realität. Nicht, der IS schlachtet und köpft die Christen reihenweise, nicht in den besetzten Ländern halt. Nicht. Und das wird hingenommen, weiß jeder, die Politik tut nichts. Ich sage bewusst nichts. Da gibt es ein paar leere Worte, aber da wird nichts getan. Das ist so wie der König Darius, nicht? Das ist dann so diese Angriffe halt, nicht zu sagen, es sind nicht nur die Direkten, es sind nicht nur die IS-Terroristen, die das aktiv tun. Das sind auch die Leute, die es passiv geschehen lassen. Das haben wir 33 bis 45 in unserem Vaterland auch erlebt, nicht? Das waren nicht nur die Schergen der SS mit den Totenköpfen vorne auf der Mütze drauf. Das waren auch all diejenigen, die es mitgekriegt haben, haben gesagt, naja, so richtig gut ist es vielleicht nicht, aber naja, Schulterzucken geht mich ja nichts an. Ich bin ja nur kein Jude, nicht? Und meine Güte, nicht? Ich bin ja nicht direkt betroffen. Und das müssen wir verstehen halt, nicht? Was mit unseren Brüdern und Schwestern passiert und dass das eine Schande ist halt, nicht? Dass wir uns dafür einzusetzen haben. Und wir müssen auch verstehen, das ist leider so, dass das dazugehört. Es ist nicht so, dass wir sagen, okay, jetzt müssen die Politiker was verändern und dann haben wir dann 100 Jahre Ruhe, sondern das wird immer wieder passieren. Die Verfolgung, das Nachstellen, auch das Töten von Christen wird passieren, bis Jesus Christus wiederkommt. In 2. Timotheus 3 heißt es, alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Mit den bösen Menschen aber und Betrügern wird es länger, je länger, desto ärger. Sie verführen und werden verführt. Wir müssen Verfolgung erleiden. Und nicht nur die Gemeinde weltweit, auch wir müssen bereit sein, Verfolgung zu erleiden. Das müssen wir verstehen, dass auch wir die Angriffe annehmen. Und wenn ich sehe, was weltweit passiert, was es dort heißt, Christ zu sein, ob in Bagdad, ob in Damaskus, ob in Nordkorea, ob in Nordnigeria, dann frage ich mich, wie weit sind wir denn bereit, Angriffe einzunehmen? Und das erlebe ich leider immer wieder auch so von evangelikalen, gläubigen Brüdern, auch Amtsbrüdern halt, nicht? Die machen sich in die Hosen, weil irgendein Politiker irgendetwas sagen könnte, weil man treu zu Jesus Christus steht halt, nicht? Wir dürfen nicht zu laut über Homosexualität sprechen, dass das Sünde ist, weil, meine Güte, was passiert das denn halt nicht, wenn die Politik uns gegengeht, nicht? So im Kreis, nicht? Wenn wir schön zusammensitzen in den abgeschlossenen Räumen halt, nicht? Wo wir unser einer sind, nicht? Da wird dann immer schön der Finger gehoben halt, da wird erklärt. Aber wenn es mal dran geht, nicht zu sagen, wir ziehen Position. Das ist zum Teil erbärmlichst, was da passiert. Und da müssen wir bereit sein, immer wieder als Gemeinde Jesu auch bereit sein, die Angriffe auf uns zu ziehen. Nicht wegzuducken und zu beten, Herr, bewahre uns davor, sondern zu sagen, wir sind bereit, treu und fest zu stehen, egal was es auch kostet halt nicht. Das gehört zum frommen Leben mit dazu. Und nicht nur für die Gemeinde, das gilt auch für dich ganz persönlich in deinem Umfeld. Sonntagmorgen 10.15 Uhr das Glaubensbekenntnis in Martini zu sprechen, ist keine Schwierigkeit, ist Gott wohlgefällig, kein Thema. Aber wenn du das, was wir da ausdrücken, an deinem Arbeitsplatz klar und deutlich sagst und wenn du zu dem stehst in deinem Freundeskreis, was hier drin steht, dann kommen die Widerstände, wenn du es klar machst. Nicht nur so ein bisschen wischiwaschi, ja, ich glaube ja an irgendeinen Gott, nicht, da kommst du immer mit durch. Nein, wenn du klar zu Jesus Christus stehst, dann wirst du auch Widerstände auf dich ziehen. Und das müssen wir verstehen, dass das mit dazugehört. Nicht dann wegzugehen, wie bei Daniel hier halt, nicht? Da wurde es auch ganz eng. Und er hätte das auch geschickter machen können, hätte die Fenster zumachen können. 2 Oktaven ein bisschen tiefer beten und müssen nur murmeln halt nicht, muss ja nicht jemand mitkriegen halt nicht. Nein, der ist genau hingegangen und hat diesen Angriff auch auf sich gezogen. Und das müssen wir verstehen, das gehört mit dazu. Sowohl der Einsatz für die verfolgte Gemeinde weltweit, auch das müssen wir ansprechen. Denn das ist eine Schande, was derzeit passiert weltweit, wie stark die Gemeinden schweigen, auch was dann die kirchliche Leitung in der EKD tut halt. Ich sage das ganz deutlich, ist eine Schande, nicht? Hier der Bedford Schrom, der EKD-Ratsvorsitzende, setzt sich ein, dass Moscheen gebaut werden in Deutschland halt nicht, aber negiert Christenverfolgung halt nicht in deutschen Flüchtlingsheimen halt. Wider besseren Wissens halt. Und wir müssen die Stimme erheben, das ist ganz wichtig, aber wir müssen selber auch, und das müssen wir verstehen, bereit sein, einfach Verfolgung auch zu erleiden. Klar, wenn man das anspricht, da gibt es keine Bundesverdienstkreuze für halt, da wird man nicht gelobt, da gibt es keine Schläge auf die Schulter, aber das ist auch nicht wichtig, nicht? Wir sollen für die verfolgten Brüder und Schwestern einstehen. Ein Glied, nicht? Leidet mit dem anderen halt, nicht? Tragt die Last des anderen. Und Wir sollen auch bereit sein, selber Verfolgung zu leiden. Das müssen wir verstehen, das ist das Erste. Und dafür wollte ich dich sensibilisieren, in diesem ersten Punkt zu sagen, einfach nicht, dass wir das verstehen. Angriffe geschehen, das ist nicht nur eine Geschichte der Bibel von vor 2.500 Jahren, die geschehen heute. Wir sollen dafür einstehen, für die verfolgte Gemeinde weltweit, aber auch sollen wir selber bereit sein, Angriffe zu erdulden. Ein zweites, den Angriffen der Welt widerstehen. Das tut Daniel hier in der Geschichte. Er widersteht. In Versen 11 und 12 heißt es, als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus, er hatte aber mit seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete und lobte und dankte seinem Gott, wie es auch vorher zu tun pflegte. Da kamen jene Männer eilends gelaufen und fanden Daniel, wie er betete und flehte vor seinem Gott. Das ist das Todesurteil. Das ist das Todesurteil, was er tut. Er weiß ja genau, was passiert und das soll dann ja auch eigentlich verstreckt werden. Und trotzdem tut er es. Er widersteht den Angriffen dieser Welt, und zwar ganz massiven Angriffen. Und ich könnte jetzt hunderte Beispiele erzählen von Angriffen halt, wo Brüder ausgehalten haben, großartige Zeugnisse, die das Martyrium erlitten haben. Ich denke immer wieder an Paul Schneider halt, nicht, als da die Beerdigung eines seiner Konfirmanden ist und dieser HJ-Führer dann aufsteht und sagt, jetzt dieser Junge ist jetzt im Sturm Horst Wessels halt, nicht, und ist der Ortsgruppenleiter. Da sagt Paul Schneider, es gibt keinen Sturm Horst Wessels. Und dafür geht er ins KZ. Und dafür stirbt er, weil er die Wahrheit sagt. Die Nazis mit ihrer dreckigen, falschen Heresie und Irrlehre, es gäbe so einen Germanenglauben halt nicht, Sturm Horst Wessels in Walhalla und so ein Dreck, nicht? Hat er widersprochen. Und genauso müssen wir auch aller Irrlehre heute widersprechen. Uns kostet es nicht das Leben, aber viele von uns scheuen das zu tun. Und ich will jetzt nicht sprechen von dem, wie gesagt, so die großen Dinge, wie so eine Daniel-Situation oder so eine Paul-Schneider-Situation, wo du sagst, wenn ich jetzt den Mund aufmache, muss ich sterben. Sondern ich spreche euch an und auch mich an in einer Situation, wo wir in dieser Welt immer wieder gefordert sind. Und wo wir dann zurückziehen, weil wir so denken, hier bin ich nicht gebildet genug, hier bin ich nicht berufen genug. Widersteht. Widersteht den Angriffen dieser Welt und ihr werdet sehen, wie Gott euch segnet. Und ich möchte euch da eine ganz tolle Geschichte zu erzählen. Halt eine Geschichte, wo einer widerstanden hat, auch so ein ganz kleines Licht. Bei so ganz großen Leuten. Und wie Gott diesen Widerstand gegen die Angriffe halt nicht, wie er den gesegnet hat. Der Mann, von dem ich sprechen möchte, ist Dwight L. Moody. Dwight L. Moody ist ein ganz einfacher Mann gewesen, der hat in Chicago gelebt, war der Schuhverkäufer halt nicht, ganz einfach, nicht? Keine theologische Ausbildung, war nicht so besonders rhetorisch begabt zu Anfang halt nicht und hat sehr einfach gesprochen, hat dann in Chicago evangelisiert, das wurde eine immer größere Bewegung, irgendwann haben sie nach London eingeladen, da hat er Evangeliumskreuzzüge, hat er das genannt, geführt. Und dann passiert etwas, was ihm großen Schreck einjagt. Er wird eingeladen 1880 nach Cambridge. Und damals war ja Großbritannien, das Empire, die größte Macht der Welt. Und das Zentrum, das war Oxford und Cambridge, das war die Elite. Da gingen die Kinder der Lords hin, die ganz reichen Leute halt, die Elite Englands, bis zum heutigen Tag wird er ausgebildet. Aber damals, vor 140 Jahren, das war nochmal versnobter, nochmal größer, nochmal höher. Und da wird er jetzt eingeladen. Und mir ist klar, ich, ungebildeter Mensch, zu dieser Elite, aber er nimmt diese Einladung an und er soll da eine Woche von Gott erzählen. Und er kommt den ersten Abend an einem Montag hin und predigt vor 700 Studenten. Es hat sich vorher aber schon in dieser Studentenschaft ein großer Widerstand geregt. Sie wissen, dass damals große Spannungen zwischen Britannien und den Vereinigten Staaten waren halt nicht. Die Briten wollten nicht, dass da so ein ungebildeter Amerikaner zu ihnen kommt, ihnen irgendwas erzählt, nicht. Und dann haben sie beschlossen zu protestieren und das tun sie auch. Es sind 700 Studenten, die als Moody anfängt zu predigen, protestieren. Moody predigt übrigens genau über diesen Bibeltext, über Daniel 6, Daniel in der Löwengrube, weil er wusste, ich bin jetzt in der Löwengrube. Er predigt von Daniel in der Löwengrube und 700 Studenten schreien gegen ihn. Damals noch keine Verstärker, keine Mikrofone. Und er hat eben mit so einem amerikanischen Slang gesprochen. Und das, wenn man Daniel Englisch ausspricht, ist Daniel, nicht so Queen's English, aber da hat er eben amerikanischen Akzent gesprochen, hat nicht mit zwei Silben Daniel, sondern Daniel, so amerikanisch. Und immer wenn er das Wort Daniel sagte, haben die gejohlt und geschrien, haben den ausgelacht, mit den Händen geklatscht, Knallfrösche auf ihn geschmissen halt, nicht? Da gab es Einpeitscher, die den hochgeführt haben, nicht? Die geschrien haben, richtig so skandiert haben. Wenn die dann Lobpreislied singen wollten, nicht? Da hat ja immer so ein Lobpreisliedsinger dabei, dann haben die da Spottlieder auf ihn gesungen halt, nicht? Also absolut Wahnsinn halt, nicht? Engländer können einem schon zu verstehen geben, nicht? Man mag einen nicht. Und das hat er zu verstehen bekommen. Und er hat den ersten Abend zu Ende gebracht und hat weiter gepredigt, aber es ist nichts rübergekommen. Am zweiten Abend sind nicht mehr 700 Leute da, sondern nur noch 100. Aber da kann er in aller Ruhe predigen, dort wird er nicht gestört, es sind nur 100 Leute da. Am Mittwochmorgen, also vor dem dritten Abend, kommt in dem Hotel, wo er wohnt, halt nicht ein Mann, meldet sich an, lässt ihm die Karte überreichen und bittet ihn um ein Gespräch. Dieser Mann ist Gerard Lander. Und als er dann zu Moody kommt, erkennt er, das war der Obereinpeitscher. Also das war der, wie beim Fußballspiel, der oben am Zaun steht und richtig die Gesänge vorgibt. Und dieser Gerard Lander, Mann aus feinstem englischen Hause, kommt und sagt, Herr Moody, wir in Oxford, er war da am Trinity College, also in Cambridge, nicht das höchste College, das da gab, der angesehenste, sagte, wir dachten, dass Sie als Amerikaner, ungebildeter Mensch, nicht in der Lage wären, zu uns als Gentleman zu sprechen. Aber, sagt er, Sie waren am Montagabend der einzigste Gentleman. Und wir haben uns nicht gentlemanlike benommen. Ich bitte Sie um Entschuldigung. Und dann sagt Moody, ich nehme Ihre Entschuldigung an, aber nur, wenn Sie die restlichen Abende kommen. Das verspricht er und kommt die restlichen Abende. Und Moody zieht es weiter durch. Am nächsten Abend sind 500 Leute da, am letzten Abend sind 1800 Mann da. Und am letzten Abend macht Moody einen Aufruf zur Lebensübergabe. Das hat er die Abende zuvor nicht gemacht. Macht einen Aufruf zur Lebensübergabe und der Erste, der sein Leben Jesus übergibt, ist dieser Gerard Lander. Der wird später Bischof der anglikanischen Kirche, Bischof in Hongkong, großartiger Mann, großartiger Verkündiger. Und warum hat er sich bekehrt? Weil dieser Moody nicht eingepackt hat am ersten Abend. Weil er den Angriffen widerstanden hat. Also wenn ich irgendwo hinkomme, bin zum Predigen eingeladen und 700 Leute sind da und die schreien nur, ich komme gar nicht zu Wort, dann würde ich sagen, komm, lass doch, gehe ich. Das würden wir alle tun halt nicht. Der hat es ausgehalten. Auch als am nächsten Tag nur noch 100 da waren, der hat es weitergemacht. Und da ist durch diese Veranstaltung in Cambridge eine unglaubliche Erweckungsbewegung entstanden. Nicht nur Gerard Lander, da haben sich Hunderte bekehrt. Daraus sind dann die berühmten im Cambridge Seven geworden. C.T. Studd, nicht? Der war damals der berühmteste Cricketspieler, der ist so wie Philipp Lahm heute halt nicht. Der war bekannt in ganz England, nicht? Der bekehrt sich halt nicht. Die sind danach, die Cambridge Seven, nicht? Die sind danach nach China gegangen, sind da Missionare geworden. Großartiges, nur weil dieser Moody ausgehalten hat. Jetzt war das ja nur keine Verfolgung, wie sie Paul Schneider oder wie sie Daniel erlebt hat. Es ging nicht um Leben und Tod, aber es war natürlich unangenehm. Der ungebildete Amerikaner, Schuhverkäufer, nicht? Keine universitäre Bildung, steht da vor gebildeten Leuten, nicht? Und die buhen ihn noch aus, nicht? Was ist das für eine Situation? Ähnlich wie was wir eben gehört haben, Petrus und Johannes, nicht? Die waren auch ungebildet und standen vom Hohen Rat. Aber sie haben zum Namen Jesus gestanden. Sie haben zum Namen Jesus gestanden. Und das ist genau das, was der Predigtext heute sagt. Er ist ein Nothelfer und ein Retter. Und auch wenn wir in diesen Löwengruben stehen, dann kommt Gott und hält den Löwen das Maul zu. Da bewegen sich ganz andere Mächte, als nur der Intellekt, der durch einen Doktortitel oder irgendwelche graduierten Dinge mit dem Master oder mit dem BA abgeschlossen werden. Steh zum Namen Jesu Christi und widerstehe. Und damit möchte ich dir Mut machen halt, nicht? Wenn du ein Stück weit auf deiner Arbeitsstelle, in deiner Nachbarschaft, in deiner Familie Widerstand spürst, wenn sie dich ausbuhen, wenn sie dich nicht zu Wort kommen lassen, wenn du ausgegrenzt bist, ganz treu bei Jesus bleiben. Du glaubst gar nicht, was da in der unsichtbaren Welt dann passiert und was durchbrechen kann. Wie hier in dieser Geschichte, ist es so wunderbar, dass dieser Gerard Lander, der größte Schreier, der da war, nicht, wird dann zu einem großartigen Verkündiger und seinerseits Evangelisten. Aber dazu braucht es eben, dass eben auch Christen, Menschen, Gotteskinder Widerstand aushalten, Widerstand, widerstehen den Angriffen, dass sie die Angriffe aushalten. Und dazu möchte ich dir Mut machen, halt nicht. Nicht einzuknicken, nicht die Rückwärtsgänge einzulegen, halt nicht. Sondern egal, was da kommt, treu zu dem Namen Jesu Christi zu stehen. Ein drittes. Nicht nur die widerstehen den Angriffen, sondern auch sie überwinden. Die Angriffe der Welt überwinden, das ist das dritte. Das tut eben hier Gott. Da heißt es in Daniel 6,25, da ließ der König die Männer, die Daniel verklagt hatten, holen. Und zu den Löwen in die Grube werfen, samt ihren Kindern und Frauen. Und ehe sie den Boden erreichten, ergriffen die Löwen sie und zermalmten alle ihre Knochen. Wenn wir die Angriffe der Welt überwinden wollen, und darum geht es ja, wenn wir sie aushalten, nicht? Ob das nun an der Arbeitsstelle ist, in der Familie, oder ob das, wie gesagt, in Cambridge da an der Universität ist halt nicht, dann können wir Menschen es nicht tun. Das kann nur der Herr tun. Wir haben es eben in Epheser 6 gehört, bei der geistlichen Waffenrüstung zuletzt nicht. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke halt. Das ist wichtig, im Herrn. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Denn er ist es, der rettet. Wenn wir anfangen und denken, wir können die Angriffe parieren, können wir nicht. Das kann nur er. Er ist der Retter und Nothelfer. Er tut Zeichen und Wunder. Das Einzige, was wir tun können, ist halt, wir können uns auf ihn verlassen. Der Engel des Herrn lagert sich um die, die ihn fürchten, und er hilft ihnen heraus. Das hat Daniel erlebt, das hat Moody erlebt. Das haben so viele Brüder und Schwestern erlebt. Das wirst auch du erleben, wenn du in den Angriffen stehst. Und wenn du in den Angriffen stehst, um die ertragen zu können, da brauchst du Jesus Christus, da brauchst du die geistliche Waffenrüstung halt nicht. Und das ist wichtig, dass du die anziehst, diese geistliche Waffenrüstung, die aus diesen drei Gs besteht halt nicht. Aus Gebet, Gottes Wort, Glauben. Gebet, Gottes Wort, Glauben. Diese Waffenrüstung musst du anziehen halt nicht. Dann kannst du widerstehen, weil dann Christus durch dich kämpft. Wenn du selber versuchst, mit deiner Intellektualität, nicht mit deiner Freundlichkeit, mit deinen Dingen, wenn du selber versuchst, den Angriffen dieser Welt zu verhindern, dann wirst du immer untergehen. Aber Christus mit dir, durch dich, durch ihn kannst du siegreich sein. Und deshalb sollen wir stark in seiner Stärke sein. Und dann sollen wir ihn auch richten. Das ist ja so eine tröstliche Geschichte, nicht, wie man noch Angriffe überwindet. Nicht, da sind eben noch diese Männer, die greifen Daniel an, halt nicht. Wir lassen ihn über den König in die Löwengrube werfen, halt nicht. Aber weil der Herr es wunderbar führt, landen die schließlich drin. Das ist auch, viele sagen, Mensch, so eine blutige Geschichte, nicht, die ist so furchtbar, halt nicht. Ich finde die ganz tröstlich. Nicht, weil ich mich freue über den Tod dieser Feinde der Kinder Gottes, aber ich weiß eins, wir haben einen richtenden Gott. Wir haben nicht nur einen rettenden Gott, der uns rettet, wenn wir in Angriffen sind. Wir haben auch einen richtenden Gott. Jeder, der die Kinder Gottes angreift, jeder, der einen Christenmenschen angreift, der muss eines Tages vor den lebendigen Gott. Das heißt, dass er hier in dieser Welt schon gerichtet wird, aber spätestens eines Tages in der Ewigkeit. Und da ist ein Gott nicht gnädig, wenn du nicht unterm Kreuz warst. Und da wird er alles eins zu eins einfach dann zurückzahlen. Und so wie diese Männer hier vor die Löwen geworfen wurden, so werden dann Menschen, die nicht nur am Kreuz sind, aber die Gemeinde Jesu verfolgt haben, Menschen getötet haben, Christen vergewaltigt haben, was es da alles gibt halt nicht, die werden alle dafür bezahlen müssen. Und das ist ein Trost. Das ist ein Trost. Deshalb kann man Dinge hier ertragen, deshalb kann man die Angriffe hier überwinden, weil man weiß, das hier ist nicht das Letzte. Der lebendige Gott hat das letzte Wort. Aber dazu muss ich dem natürlich vertrauen. Wirklich vertrauen, deshalb sagte ich eben Glauben, das ist ganz wichtig, Glauben, das ist so wichtig, daran zu glauben, diesem Gott kindlich zu vertrauen. Ich habe vor einiger Zeit hier gepredigt und habe eine Geschichte erzählt von einem Missionar, der auf den neuen Hybriden gewirkt hat, so eine Pioniermission halt, wo noch niemand vorher gewesen war, bei so einem ganz furchtbaren Indianerstamm halt nicht. Dieser Mann hieß Patton, John B. Patton, und der missioniert und kommt nicht an mit der Mission, und eines Tages beschließen diese Eingeborenen, den einfach zu töten. Die haben die Schnauze voll von dem, was der erzählt, was er versucht halt, die wollen den töten. Und kommen nachts an das Lager, wo er und seine Frau ist halt nicht, und wollen ihn angreifen, und die Frauen in Patton kriegen das natürlich mit halt nicht, und die beten, lesen die ganze Nacht in der Bibel halt nicht und erwarten jetzt, sie könnten, dass sie über sie herfallen und sie umbringen. Aber es passiert nichts. Die laufen immer nur ums Haus rum halt nicht und kommen nicht rein, haben die Fackeln schon, um das Haus anzuzünden, aber kommen nicht. Es geschieht kein Angriff in dieser Nacht, morgens ziehen die ab halt, und Patton macht seine Arbeit weiter. Nach einigen Monaten bekehren sich erst die Häuptlinge halt nicht, dann der ganze Stamm. Und als sie zum lebendigen Glauben gekommen sind, spricht irgendwann Patton den Häuptling an und fragt, was ist denn eigentlich damals los gewesen vor einem Jahr, als ihr da bei unserem Haus gewesen sind? Und sagt er, ja, wir wollten euch umbringen. Wir hatten alles bereit, das war ein Plan, aber wir konnten ja nicht kommen. Es waren ja so viele Soldaten um euer Haus. Ja, der gesagt, es waren keine Soldaten da halt nicht. Und er sagt, doch, es waren Soldaten halt nicht, die hatten ganz helle Kleider an halt nicht. Und er erkennt Patton, dass Gott seine Engel geschickt hat. Er war ganz alleine mit seiner Frau halt nicht. Aber Gott hat seine Engel geschickt und hat in diesem Moment Behütung und Bewahrung geschenkt halt nicht. Da bin ich nach dieser Predigt von jemandem gefragt worden, Herr Latzel, das glauben Sie noch nicht wirklich, diese Geschichte. Sie glauben doch nicht wirklich, dass Gott seine Engel schickt und stellt da um dieses Haus von so einem Missionar vor 120 Jahren da die Engel drauf. Da sage ich, wenn Sie das nicht glauben, da brauchen Sie mit Glauben gar nicht weiterzumachen. Genau das glaube ich, genau das weiß ich. Genau so ist Gott, genauso bezeugt es die Bibel. Da schmeißt jemand den Daniel zu den Löwen rein und dann schickt Gott seine Engel und die halten im Mund zu. Wenn du das nicht glaubst, brauchst du im Glauben gar nicht weiterzumachen. So wird Gott. Er ist Nothelfer und Retter, so heißt es in dem Predigtvers. Und das tut er auch. Und wenn du das weißt und wenn du darauf wirklich vertraust wie ein kleines Kind, dann kannst du Angriffe überwinden. Wenn du daran Zweifel hast, bitte, dann geh nicht in die Bekenntnissituation hinein. Dann dekliniert dich der Widersacher von A bis Z hindurch. Das braucht wirklich dieses kindliche Vertrauen. Gar keine Frage. Dann sagen die Leute natürlich auch wieder, sie erzählen mir nur die positiven Geschichten halt nicht, wie es so gut ausgeht, so ein Patton wird gerettet, alle werden gläubig, nicht, aber Moody halt nicht. Ja, was ist denn mit den ganzen Märtyrern halt nicht? Was ist denn mit so einem Paul Schneider halt nicht, den sie totgeprügelt haben halt nicht, Buchenwald, was ist denn mit dem? Wünsche, Paul Schneider könnt ihr jetzt aus der Ewigkeit für 10 Sekunden hin. Und er könnte euch sagen, wie dieser Gott ist, glaubt mir, auch wenn wir in den Tod müssen halt nicht. Selbst da sind wir nicht alleine, nicht? Da ist der Retter und Nothelfer da. Ja, Gott hilft in dieser Welt und steht uns bei durch seine Engel. Aber manchmal lässt das auch zu, dass Kinder und Gottes wirklich das final Schlimmste in dieser Welt erleben müssen, dass sie in den Tod müssen. Aber das ist nur aus dieser Sicht dieser Welt so, glaubt mir. Wenn hier Paul Schneider neben mir stünde, würde er euch sagen, habt bloß keine Angst halt nicht. Das Martyrium ist ein großes Geschenk. Ich weiß, wie sich das anhört, aber es wäre genau so. Denn Sterben ist unser Gewinn. Auch das gilt, auch wenn wir sterben sollten, gilt dieses Wort halt nicht. Er ist ein Retter und Nothelfer und tut Zeichen und Wunder. Und dieses Zeichen und Wunder werdet ihr spätestens erleben, wenn ihr sterben müsst, sei es durch Verfolgung oder natürlichen Todes halt nicht. Da werdet ihr, wenn ihr an Jesus Christus sterbt, leben, was es heißt, Einzug halten ins himmlische Jerusalem, ewiges Leben bei dem lebendigen Gott, Halleluja halt nicht. Und weil das so ist, können und dürfen wir überwinden, weil wir einen Gott haben, der den Tod überwunden hat, der auch die Macht hat, halt nicht, die Feinde dieser Welt zu überwinden hat, nicht? Deshalb können wir hingehen in diese Welt und können Angriffen widerstehen. Aber dazu braucht es eben Glauben, kindlichen Glauben zu diesem Gott, der wirklich in die Löwengrube gegangen ist und hat den Löwen das Maul zugerannt und dem alten Daniel ist nichts passiert. Und diesen Glauben wünsche ich dir immer wieder neu einfach, dass du diesen Glauben hast und diesem Gott vertraust, diesem Gott Jesus Christus, dass er nicht nur an Daniel, dass er nicht nur an Petten so gehandelt, sondern dass er auch an dir immer wieder so handeln wird. Als Gotteskind den Angriffen der Welt begegnen, die Angriffe verstehen, den Angriff widerstehen und die Angriffe der Welt überwinden. Er ist ein Retter und Nothelfer. Er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erden. Der hat Daniel von den Löwen errettet. Amen. Der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.